Der Titel dieser Predigt ist Alles, was in mir ist. Wer kennt ihn denn nicht, den 103. Psalm? Wer hätte noch nie die ersten Verse davon gelesen und gerne gehört und mitgebetet? Als da steht von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist nicht unbedeutend, dass gleich am Anfang vermerkt ist, von David. Denn es geht hier um das Persönliche in diesem Psalmwort, und David geht auch konsequent darauf zu im Heiligen Geist. Und nicht nur, dass er das tut, sondern er tut es von der richtigen Seite aus, von der heilsamsten Sichtweise her. Er beschreitet den rechten Weg, indem er beginnt mit den Worten: Lobe den Herrn, meine Seele. Das heißt, tue dich in sonst keiner Weise hervor, du mein Dasein. David schaut weg, geht weg von sich selber und richtet sein Herz auf den Herrn aus. Lobe ihn, lobe den Herrn, befiehlt er seinem ganzen Wesen, allem, was ihn selber ausmacht, seinem gesamten inneren Menschen. Und er fügt explizit hinzu, und das soll der Gegenstand dieser Predigt werden: alles, alles, was in mir ist. Und gleich darauf ruft er noch ein weiteres Mal seinem ganzen Charakterwesen zu, so als hätte er Bedenken, dass einmal nicht genug wäre. Lobe den Herrn! Ja, was steckt hier dahinter, im wahrsten Sinn des Wortes? Was steckt hinter diesem Alles? Es ist die innerste Substanz unseres Menschseins. Dieses schreckhafte und gleichzeitig erschreckende Bestimmtsein von klein auf. Manchmal als hilflose Schwäche, dann wieder als aufbrausendes inneres Kraftwerk. In Summe ist es das letztendlich Ausschlaggebende am und im Menschen. Dieser Kern ist der massivste Block, der unserer Persönlichkeit eingewoben ist, ein unbeugsamer und kaum veränderbarer seelischer Motor, der unser ganzes Leben beeinflusst, von frühester Kindheit an bis zu unserem Sterbetag. Ja, wir reden dabei von dem, was dich schon im zarten Alter von 2 Jahren und genauso mit 10, mit 20 Jahren zum Agieren und Reagieren veranlasst hat, was dich zum Denken, zum Fürchten, zum Atem anhalten und wieder zum Aufatmen gebracht hat. In der Schule, in der Familie, vor dem Chef und im Alleinsein. Und das ist es, was sich fürchtet in dir und was bewirkt, dass sich Hoffnung in dir regt, was dich wach hält in langen, finsteren Nächten, was dich innerlich aufputscht. Es animiert uns zum Bleiben oder es lässt uns flüchten, je nach der Situation. In Zwängen, vor Belehrungen, einerlei, dein Inneres ist da und es wirkt und es wirkt. Immer aktiv, ob du 30 Jahre oder 40 oder älter geworden bist. Und auch jetzt hier und heute. Es lässt dich jetzt zuhören oder abschweifen, ob es uns passt oder nicht. Ja, wir sind doch erzogen worden von unseren Eltern, von Lehrern und Lehrherren, aber auch von den Umständen. Wir haben uns eingefügt in die Gesellschaft, in die Ehe, in die Elternschaft, ins Altern, mehr oder weniger gut angepasst. Aber im Grunde, im Innersten, sind wir allezeit die gleichen geblieben. Streckenweise können wir das kaschieren, aber leugnen können wir es nicht. Auf jeden Fall nicht vor dem, der uns andauernd ins Herz schaut. Es könnte uns einem sogar die vorwurfsvolle Frage entgleiten: Warum, oh Gott, warum nur hast du mich so gemacht? Warum bin ich so, wie ich bin? Betrachten wir dieses Alles, von dem David spricht, zuerst einmal von außen. Wenn wir dabei objektiv bleiben, dann fällt uns auf, dass sich Menschen, die wir lange kennen, im Grunde, und das ist das wesentliche Wort, im Grunde nie verändert haben. Die ganze Zeit über. Das gilt auch für Glaubensgeschwister. Dasselbe gilt natürlich für uns, denn Bekannte und Freunde werden auch an uns keine wesentliche Veränderung feststellen können, was unser Inneres betrifft, unser sogenanntes Dichten und Trachten. Nach außen hin mag ja mit der Zeit einiges anders aussehen durch angewandte Seelenkosmetik. Wir wirken vielleicht nicht mehr so zaghaft oder so aufbrausend. Wir scheinen toleranter, freundlicher oder auch härter und böser. Denn das Leben, das Zusammenleben, schleift mit den Jahren nach außen hin einiges glatt. Aber es schafft auch scharfe Kanten und Scharten, je nachdem. Der innere Granitblock aber, der bleibt all die Jahre über unverändert. Ob wir den jetzt positiv oder negativ bewerten mögen, der ändert sich nicht. Er ist dazu nicht in der Lage. Und gehen wir nun über zur geistlichen Gemeinschaft. Inzwischen betrachten wir uns selber ja als bekehrt und auch andere finden das so. Das bedeutet im schlechtesten Fall, wir haben uns der Gemeinschaft so angepasst, dass an uns die allgemeinen Erkennungsmerkmale eines Christen den Prüfkriterien der Glaubensgeschwister standhalten, nach außen hin. Im besten Fall aber heißt das, Christus ist da, er in uns und wir in ihm. Der vorhin sogenannte seelische Granitblock ist aber die ganze Zeit der gleiche geblieben. Er ist nach wie vor die treibende Kraft, die unser Leben im Fleisch aus dem Innersten beherrscht. Und da, wo David sagt, alles, alles, was in mir ist, da findet sich etwas, das, wenn es einmal spürbar aktiv wird, dass es dann unbeherrschbar und unbeeinflussbar von uns ist. Wir kämpfen wohl an gegen Versuchungen, gegen Sünden und Dinge und Zustände, in denen wir nicht erwischt werden wollen, weil wir eingedenk sind, dass uns der Herr ständig sieht und vor allem weil und wenn er wiederkommt. Aber wir müssen ehrlich zugeben, es handelt sich immer um die gleichen Symptome, um Sünden und Verfehlungen, die uns beschäftigen von frühester Kindheit an. Haben wir aber Christus in unseren Herzen, dann haben wir Sündenvergebung. Dann dürfen wir zu ihm rufen und wir werden errettet. Wir haben in ihm die heilsame Adresse, an die wir uns wenden können bezüglich unserer allgegenwärtigen inneren Plage. Und selber kämpfen wir einen oberflächlichen Kampf. Was sage ich Kampf? Es ist ein Krampf, ein permanentes Verkrampftsein im Augenscheinlichen, ein endloses Auf und Ab. Denn wir haben in Christus und nur in Christus, und das darf hier nicht verschwiegen werden, Sieg über die Sünde. In Christus gilt für uns, und diese Tatsache ist ständig erfahrbar, die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade, so in Römer 6, 14. Aber was mich betrifft, war da zum Beispiel das Rauchen, die Tabaksucht. Die herrscht aber nicht mehr über mich, seit ich im Glauben angenommen habe, dass Jesus für mich gestorben ist und ich mitgestorben bin. Und damit war es aus mit dieser Macht, mit dieser Sucht. Das war vor 35 Jahren und nichts hat sich bis heute geändert daran. Aber mein internes Wesen hat das nicht tangiert, diesen Granitblock meiner Wesensart. Das heißt, mein innerster fleischlicher Charakter ist davon unbeeinflusst geblieben. Und damit bin ich nicht allein hier. Es hat sich auch gezeigt mit der Erfahrung, dass man mit Argumenten und mit Diskussionen keinen Menschen zum Glauben bringen kann. Ja, freilich wirst du nun sagen, kein Wunder, denn das ist ja Gottes Werk, wenn einer zum Glauben kommt. Wie es heißt in Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist völlig recht geredet. Trotzdem wird viel aufeinander los argumentiert, in Gemeinden, in Briefen, im Hin und Her von Argumenten und Gegenargumenten mit vielen christlichen Ansichten und Beweisen. Und am Ende kommt dabei doch nichts heraus. Und das alles bewirkt im Innersten eines Menschen nämlich keine Änderung. Denn dort sind wir für Argumente nicht zugänglich. Dort sitzt unser irdisch-natives Wesen, nahezu völlig immun für Veränderungen. Denk einen Moment darüber nach. Du erreichst den anderen Menschen nicht im Inneren, maximal nur seine Fassade. Da kann ich reden, was ich will. Es nützt nichts. Ich kann schreiben, was ich will. Da kann ich noch so überzeugend wirken, kann bitten, kann schreien, kann drohen, kann ermahnen. Das Innerste des Menschen wird stur bleiben wie ein Felsblock. Wird sich immer wieder auf die gleichen Füße stellen, egal was kommt. Ob der Mensch dabei gläubig ist oder nicht, spielt prinzipiell keine Rolle. sein althergebrachtes Innerstes ist keinem Argument zugänglich. Weil Argumente bewirken nur äußerlich etwas drinnen, da bleibt dieselbe Furcht, derselbe Treiber, dieselbe Grundausrichtung. Betrachten wir nun diese Tatsache im Wort Gottes, dann wird es für manche überraschend sein, den unveränderbaren Charakter biblischer Personen zu entdecken. Ich würde anraten, das in stillen Stunden zu Hause genauer zu untersuchen, weil da gehen einem die Augen auf. Schon von Abel und Kainan zeigt sich diese Tatsache. Oder nehmen wir Gideon, Simson, Jephtha, Mose, Abraham, um einige weitgehend positive Gestalten des Alten Testaments zu nennen. Wie war es denn zum Beispiel mit dem Gold in Gideons Lebenslaufbahn? Die Sache wird anfangs gar nicht erwähnt, aber umgekehrt geht Gott sehr wohl auf die innere Ängstlichkeit von Gideon ein, wie wir mehr als einmal lesen können. Bei Nacht wirft er seines Vaters Götzenbild um. Wohlgemerkt, Gideon tut sehr wohl, was Gott will, aber es bleibt auch in ihm das wirksam, was in ihm ist. Und Gideon darf, weil Gott seine Ängstlichkeit mit einrechnet, sogar seinen Burschen Purah mitnehmen, wenn er sich fürchtet, allein die Midianiter zu belauschen, heimlich, auch das wieder in der Nacht, um ungesehen zu bleiben. Ja, Gideons Unsicherheit wurde von Gott sogar beim zweimaligen Auslegen des Vlieses toleriert, eine ganz individuelle Führung, wie wir sehen. Und Gott spricht ihn anfangs an mit den Worten, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Aber von streitbar und Heldentum weiß Gideons Innerstes allerdings nichts. Es ist zu ängstlich, feige, könnte man sagen. Naja, wenn wir da an uns denken, naja. Und doch wurde ein Glaubensheld aus ihm, durch Gottes Gnade. Nehmen wir einen anderen, Joab, den Heerführer Davids. Ein wahrhaft berühmter Recke. Viele Kriege hat er geführt für und mit David. Eines Tages aber ermordet er heimtückisch den Amasa und auch den Abner. Und da hat, was in ihm war, sein Innerstes zugeschlagen. Er kann nichts dagegen tun. Genauso ist es bei Gideon beim Gold. Es wird ihm zum Verhängnis und nicht nur ihm. Und warum hat Abraham seine Frau zweimal verleugnet mit der Aussage, sie sei seine Schwester? Das ist nicht ganz gelogen, aber fatal. Seine innere Angst hat ihm jedes Mal diese Notlüge diktiert. Gott hat ihm ebenso oft herausgeholfen, um seines Nachkommens willen. Was da in Abraham war, das reagierte feige. Wiewohl der Mann Gott sonst gefolgt ist wie kein anderer und so zum Vater der Gläubigen geworden ist. Wir verstehen, es geht hier nicht um Mann oder Frau. Wir sind ja alle allzumal gleich. Aber sehen wir uns doch auch zwei Frauen dazu an. Was hat denn die Sarah veranlasst zu lachen über Gottes Verheißung bezüglich eines Sohnes? Und was hat Rebekka dazu getrieben, trotz der Verheißung, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, den Jüngeren dann zum Betrug ums Erstgeburtsrecht anzuleiten? Ich möchte noch einmal dazu anraten, schaut euch die Personen der Bibel diesbezüglich genau und lange an. Gehen wir weiter ins Neue Testament. Auch hier finden wir in jedem einzelnen Menschen, den Gottes Wort erwähnt, diese feste Stadt vor, diese feste Stadt, von der David im Psalm 60 fragt, wer wird mich geleiten in die feste Stadt? Ja, wir finden diesen harten Brocken, dieses Innerste im Menschen vor, dieses Alles, was in mir ist, dem David nicht grundlos befiehlt, den Herrn zu loben. Wir müssten ja jetzt nicht von Pilatus reden und von seiner Frau und wie sie endeten, weil ihr Innerstes die Wahrheit verworfen hatte, obwohl sie damit zu tun hatten. Wir müssten nicht gleich von Ananias und Sapphira reden, deren Innerstes in der Stunde offensichtlichster Wirksamkeit des Heiligen Geistes das Lügen nicht lassen konnte, um es zu wiederholen, nicht lassen konnte. Von Demas, der die Welt wieder lieb gewinnt, oder von Hymenäus und Alexander und Philetus, deren Innerstes sie in den geistlichen Ruin und Abfall treibt. Nein, wir können auch gut und gerne bleiben bei Petrus und bei den Söhnen des Zebedäus, bei Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, wie Jesus sie nannte. Was war es denn, das in Petrus jedes Mal ad hoc gewirkt hat im Hof des Hohenpriesters, als er Jesus erwartungsgemäß dreimal verleugnet hat? Jesus wusste sehr wohl, was in Petrus war, und er hinderte es nicht an seiner Wirkung. Um zurück zum ersten Wort zu kommen, was war es denn, das den Psalmisten im Heiligen Geist dazu bewegt hat, für uns diese so klare Aufforderung niederzuschreiben? Und wie ist uns denn jetzt ums Herz, wenn wir noch einmal hören von David: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist. Alles, alles, was in mir ist, alles, auch das Kranke, das Ungesunde und das Unberechenbare. Haben wir schon einmal ins Kalkül gezogen, was die beiden wohl reinsten menschlichen Charaktere der Bibel innerlich angetrieben hat? Denn Daniel, warum er dreimal täglich beim offenen Fenster gegen Jerusalem hin zu seinem Gott gebetet hat? Warum er sich der heidnischen Speisenkarte des Königs entzieht? Er frage dich selbst, was ist denn der Grund, warum du ins Gebet gehen musst? Was treibt mich auf die Knie? Was bewegt mich dazu und zu vielen anderen? Erkennen wir das nicht, dass wir so verzweifelt sind, dass uns die Worte fehlen, dass wir nicht einmal mehr ausdrücken können, was wir wollen, außer dem einen: hin zu ihm, hin zum Heiland, Jesus Christus, hin zum Vater. Da hört man von uns keine gewählten Worte mehr, nur mehr ein tiefes Seufzen der Seele. Alles, was in mir ist, alles vereine sich im innersten Sehnen. Da wird nicht mehr gebetet mit schönen Worten um der Zuhörer willen, da geht es an die Substanz. Hast du nicht auch oft das bange Gefühl in oder vor einer schweren Sache, um nicht zu sagen die Angst, dass dein Innerstes sich wieder unbeherrschbar melden wird und wieder so ganz anders agiert und reagiert, als es dem Glauben gemäß wäre? Dass dein innerer Reaktionär geweckt wird und dann einmal mehr kommt, was du mit Recht von dir zu befürchten hast? Denn am meisten zu fürchten ist unser Inneres. Aber sehen wir uns noch einen an, der uns hier in der Bibel gesetzt ist zum Verständnis von beidem, vom Schrecken und vom Segen. Der Mann heißt Hiob. Wer gläubig ist und dieses Buch kennt, der zieht allemal den Hut vor seinem Verhalten. Wer aber kennt seine Angst? Wer kann ermessen, warum Hiob immer, wenn die Tage des Festmahls seiner Kinder zu Ende waren, sie holen ließ und sie geheiligt hat? Und da steht so, dass er früh am Morgen aufstand und Brandopfer darbrachte für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich, so lesen wir, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte Hiob es alle Zeit. Und doch, seine Kinder haben es alle nicht überlebt, trotz Hiobs väterlicher Obsorge. Und wie war dem Hiob anschließend zumute? Im tiefsten Inneren dieses Vorzeigemenschen, den Gott hineinnimmt in den Wettstreit mit dem Widersacher, was geht vor in so einem Mann, in seinem Alles? Und dass er nicht herankommt, auch wenn er wollte, das auch ihn gesteuert hat von klein auf. Und was geht vor in ihm, wenn seine drei Freunde dann reden und reden und reden und er händeringend an Gott hängen will? Auch die Unruhe und die Ungeduld zählt zu dem Alles. Oder nehmen wir den Mose, auch einen Menschen, wie es ihn nie wiedergegeben hat. Wir lesen, wie seinem Inneren der Geduldfaden reißt und er den Felsen schlägt, weil ihn das Volk so arg reizt. Übrigens sonst ist Mose ein Vorzeigebeispiel für den Wandel vor Gott. Und doch, das Innerste hat zugeschlagen, auch bei ihm. Und du und ich, wir wissen sehr gut, wovon hier die Rede ist, nicht wahr? In uns drinnen steckt ein seelischer Antrieb, der automatisch Angst hochkommen lässt, beziehungsweise Zorn oder Verzweiflung, entsprechend der Lebenssituation, in die wir gestellt wurden, wie es die soziale, die familiäre, gesundheitliche und auch geistige Konstitution mit sich bringt, auch den geografischen und klimatischen und historischen Umständen angemessen. Ganz egal, was du oberflächlich und oberhalb glaubst und tust und dir vornimmst. Ja, stundenlang lässt uns dieses innere Wesen ruhig reden, denken, essen, trinken, menschlich glauben, hören, lesen, so als wäre das alles unser Hobby. Und es macht sich erst dann bemerkbar, wenn Außergewöhnliches oder Unerwartetes eintrifft. Dann ist uns aber, als sei uns aller Glaube geschwunden. Wir fühlen uns verlassen. Das stimmt zwar nicht, Aber wir können nicht mehr rational reagieren und denken. Denkt einmal an die biblischen Personen, wie es ihnen ergangen ist in jenen Momenten. Bei Hiob, da sehen wir gesteigerte Wellen. Er versündigt sich nicht gleich, tut und sagt nichts Törichtes vor Gott. Aber im dritten Kapitel, da meldet sein inneres Suizidgedanken. Woher kommt denn mein gesteigerter Blutdruck, wenn ich zum Arzt gehe? Auch wenn ich mich überhaupt nicht fürchte davor, wie ich oberflächlich empfinde. Der Blutdruck, der steigt trotzdem. Mein Innerstes bestimmt darüber, aber nicht mein Verstand und nicht mein Glaube. Das, was in dir ist, ob du es so willst oder nicht, das bestimmt letztlich dein Verhalten in all den Situationen, die über das Gewöhnliche hinausgehen. Wir können lange Zeit anderen freundlich entgegenkommen, nett, verständig, aber wenn es die Situation mit sich bringt, dann ist es aus damit. Wovon wir jetzt reden, das hat nichts oder nur wenig zu tun mit unseren Tatsünden und Unterlassungssünden, derentwegen wir offen oder verdeckt Buße tun und derentwegen wir uns schämen und auch grämen. Diese Sünden sind die Auswirkungen an der Oberfläche, aber nicht die Ursache. Das Wesentliche steckt tief darunter und ist von uns nicht beeinflussbar. In der jahrelangen Erfahrung im Umgang mit Gläubigen, in Stunden, wo gepredigt wurde und in Bibelstunden, beziehungsweise in Gesprächen vor und nach diesen Stunden, mit gläubigen Männern und mit gläubigen Frauen, mit geistlichen Mitarbeitern im Reich Gottes, mit erfahrenen Gemeindeleitern sowie mit lieben, einfachen Glaubensgeschwistern und mit den Auswirkungen, die ich an mir selber sehe, bleibt mir nur die eine Feststellung, dass der Mensch im tiefsten Innersten dasselbe bleibt. Er ändert sich nicht. All die Vorträge und Predigten und Diskussionen, all das Argumentieren, das Versorgen mit Büchern, CDs und so weiter, lässt Menschen vielleicht oberflächlich wissender werden, greift aber nicht dauerhaft in der Tiefe. Vor allem deswegen nicht, wenn es von Mensch zu Mensch geschieht. Ein Mensch wird vielleicht wirklich zuhören wollen, vielleicht wird er sogar haben wollen, was ihm da angeboten wird, aber er wird es in der Tiefe nicht annehmen können und deshalb kann es ihn auch nicht verändern. Oberflächlich ja, in der Tiefe aber und auf Dauer nein. Dir und mir geht es dabei nicht anders, in die Tiefe gelangen wir nicht, nicht bei uns und nicht bei anderen. Ich höre ja schon die Gegenstimmen, aber als ich gläubig wurde, da hat sich doch viel verändert bei mir. Du, ist es nicht vielmehr so, dass wir uns trotz Gottes Gabe dem Glauben weitgehend unserer Gruppe angepasst haben und das nun für das Glaubensleben halten? Tatsache ist, wir haben einen Zugang zu Jesus erhalten, wenn wir gläubig geworden sind. In ihm liegen alle Schätze, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Freude am Herrn, die ist deine Stärke geworden, wenn alles rechtens ist. Und das ist der Unterschied gegenüber früher. Gottes Kind bist du geworden, weil du an Jesus teilhast. Aber du, selbst wenn du wie Methuselah 969 Jahre alt würdest, du würdest, was dein Innerstes betrifft, genauso bleiben, wie du immer warst. Kommt aber eine Katastrophe, dann kommt das Substanzielle in uns hoch. Denn in Wahrheit hat auch der geistliche Mensch keine intellektuellen Probleme, sondern nur existenzielle. Deshalb ruft David ja aus, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dieser Herr ist es ja, der Paulus hat niederschreiben lassen, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Es wäre ja nicht prinzipiell alles schlecht, was da in uns tief drinnen ist, denn es hält uns ja irdisch gesehen am Überleben, es warnt uns, es spornt uns an und lässt uns auch zurückschrecken, wenn es gefährlich wird. Als ich neulich wochenlang in medizinischer Behandlung war, wegen meiner Nackenschmerzen und der Arzt keine schnelle Besserung sah, machte er schließlich die Bemerkung, dass ich mich, wenn es nicht bald anders werden würde, einer Akupunkturbehandlung bei ihm unterziehen sollte. Und in dem Moment durchfuhr mich ein gewaltiger Schrecken. Nicht, weil ich geistlich so konsequent oder so standhaft wäre, das möchte uns einen solchen Fall sich gerne einbilden. Aber nein, so ist es nicht. Wenn Standhaftigkeit bei uns ist, dann kommt sie nur vom Herrn. Nicht aus unserer problematischen ängstlichen Seele. Nein, es war die pure Angst, noch mehr Schaden zu erleiden als bisher in mir, in dem Bewusstsein, dauernd vor Gottes Angesicht zu stehen und in dem Gedanken, er würde sich zurückziehen. Im Grunde war es die Angst, dass es deswegen dann ganz schlimm mit mir würde. Und mein Innerstes sagte, nein, weg von hier, und zwar sofort, keine Akupunktur. Ihr versteht, das Innere reagiert mit Angst, mit Leidensscheu, daran ist nichts Geistliches. Auch wenn es geistlich richtig ist, vor Gott die Akupunktur zu verweigern. Manches Mal merkt man eben an sich selber die eine oder andere solche Auswirkung. Aber da kann ich nicht vor Geschwistern glänzen mit meiner Geistlichkeit. Auch was den geistlichen Fortschritt in einer Gemeinschaft betrifft, da merkt man nach Jahren und Jahrzehnten an sich selbst und an den anderen, es ändert sich grundsätzlich nichts. Nichts, was das Eingemachte betrifft. Einzig der Herr wird uns größer und wir werden immer sündiger in unseren Augen. Wachsen tut nur das Vertrauen, das stärkere Hängen an ihm, die Abhängigkeit, wenn man von einem Fortschritt sprechen kann. Denn eine grundlegende Veränderung am Herzen ist auch nach Jahren am menschlichen Herzen nicht bemerkbar. Eine vermehrte Furcht vielleicht, die einen gläubigen Menschen dann veranlasst, einiges zu tun, was er früher nicht getan hat, und einiges zu lassen, was ihm früher schon geschadet hat. Das ist aber Erziehung und nicht Veränderung. Einzig und allein Gott und sein Geist hat in der Tiefe unseres Wesens die Zugriffsmöglichkeit. Er kann eine Bewegung im Innersten herbeiführen, durch schwere Eingriffe, durch eine Operation vielleicht, durch ein langes Leiden oder durch unerwartete Schicksalsschläge, wie man sagt. Aber verbessern können wir selber unser Innerstes nicht. Gott schafft durch mancherlei schwere und dauerhafte Bedrängnisse einem gläubigen Herzen damit einen herrlichen Freiraum zu ihm hin. Aber viele hadern hier und werden durch solche Umstände noch mehr verstockt, wie einst der Pharao. Wir alle, die wir vom Steuerungselement in unserem Inneren betroffen sind, das uns ja zum Atmen anhält, aber auch zum Seufzen, zum Freuen und zum Weinen, wir stehen dann vor der Wahl. Und Gott macht uns im Moment der Katastrophe auch die Tür zum Glauben auf, sodass wir ausrufen können wie David, jetzt gilt es, mitten in meiner Angst und Verzweiflung und Zermürbtheit, jetzt lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Nein, vergiss es nur nicht, wie dir geholfen wurde, heraus aus früheren Zornausbrüchen, Wutanfällen, aus Angstschweiß, Todesangst, nächtlichen Wachlingen, Sorgen, Verzweiflung und Überdrehtsein, aus all diesen Auswirkungen, denen wir von Natur aus, von innen her ausgeliefert sind. Wir müssen nicht mehr schreien unter dem Kreuz, anderen hat er geholfen. Nein, uns, mir hat er geholfen. Er will heben, tragen und erretten und er wird es auch weiterhin tun. Vergiss nur nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir haben das ja nicht immer so erkannt. Als wir noch jung waren, da schien es uns sogar profitabel, dass der innere Überlebenstrieb unser Heranwachsen und vieles, was damit zusammenhängt, begleitet hat. Die lange Sündenkette, die wir dann aber mit den Jahren hinter uns hergezogen haben, die mehrte aber bald die Bedenken bei denen, die sich von Gott zu seinem Sohn ziehen ließen und verstärkte umgekehrt das Selbstbewusstsein bei denen, die ihn verworfen haben. In dieser Situation, in der sich jeder Mensch seit der Vertreibung aus dem Garten in Eden befindet, erklang dann nach Jahrtausenden das erlösende Wort, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Gott sandte seinen Sohn. Es gibt ein Wort aus dem Lateinischen, das verwenden wir gar nicht so selten und denken doch kaum über seine etymologische Bedeutung nach. Es heißt alternativ. Dieses Wort bedeutet wörtlich anders geboren. Gott sandte seinen Sohn und der ist uns gegeben zum Heil. Es ist alles anders geworden für alle, die an ihn glauben. Christus wurde nicht anders geboren, was den Geburtsvorgang betrifft, wie wir wissen. Aber gerade er war auf Erden der tiefsten Bangigkeit ausgesetzt. Gerade er war zu Tode betrübt in seiner schwersten Stunde. Gerade ihn haben die schwersten Leiden betroffen. Und das für Sünder, für uns. Er war für das andere. Er war für unser Heil geboren, Mensch geworden, als wahrer Gott, für unsere Errettung, um uns das Leben zu geben. Und er konnte anders vorgehen dazu. Da steht in Jesaja 53, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Also Christus ist der Sieger über den Tod und über unsere innersten Gemütsbewegungen. Deswegen können wir jetzt, die wir Knechte waren in der Todesangst, in unseren Sorgen, im Aufgewühltsein, können wir in ihm frei sein. Wir stehen zwar immer noch unserem Innersten gegenüber, wenn es hart auf hart kommt, aber wir haben im Sohn Gottes nun den Zugang zur Hilfe Gottes. Und er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und Christus ist uns zur Wohnung gemacht worden. Und damit sind wir unserem Inneren nun nicht mehr hilflos ausgeliefert, wenn wir uns von ihm abhängig gemacht haben, von Christus, wie Gottes Wort bestätigt in Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt in der Praxis, wenn ich nachts wach liege und Sorgen und Befürchtungen mich quälen, dann darf ich sie auf ihn werfen. So hat er es als Therapie befohlen. Und wenn der menschliche Zorn sich regt in mir, der ja niemals tut, was recht ist vor Gott, dann darf ich ihn Christus übergeben und werde frei davon. Und wenn sich Angst breit macht, einer schweren Diagnose wegen, und das war heuer bei uns hier nicht nur einmal der Fall, ja, wenn es mir den Magen hebt vor Furcht und der Angstschweiß austritt und ich nichts anderes mehr denken kann, dann weiß ich, wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, dann bist du da und erhältst meine Seele am Leben, so Psalm 138. Was das ist? Ein weiteres Wort Davids. Nun ist die Frage, wie komme ich dazu? Bin ich ein an Jesus Gläubiger und mein Innerstes beginnt erneut zu agieren, in Furcht, in Zorn? Was tun? Man sagt mir, glaube nur. Ja, aber mein Innerstes, das lässt mir vorerst dazu keinen Raum. Es füllt ja alles aus in mir mit seinem Aufwallen, sodass ich sagen muss mit den Söhnen Korah, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. So Psalm 42, 6. 6 Verse weiter. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Ich denke, jeder von uns kennt das. Wir lesen ja alle unsere Bibel. Wir alle lieben den Herrn und die Geschwister. Und trotzdem, wenn es uns hart ankommt, dann stehen wir der schweren und fortgesetzten Unruhe unserer Seele erneut gegenüber. So, als wären wir schier nie zum Glaubensleben gekommen. Als ob wir einen Schönwetterglauben hätten, ein verwöhntes Konsumchristentum. Wir spüren auf einmal, dass wir absolut kein Zeugnis sind für unseren Herrn in unserer Unruhe und Angst. Und kommen wir dann wieder in ruhigeres Fahrwasser, dann vergessen wir diese Unrast unserer Seele nur allzu schnell und sind erst recht keine Zeugen für ihn. Der Alternative und der Andersgeborene, unser Herr und Heiland, ist aber unserer Seele niemals ferne und den Armen im Geist niemals Feind. Denn er ist der Einzige, der uns die Last abnehmen will und auch kann, sodass wir ruhig werden, wie er uns zugesagt hat in Johannes 14, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ja, Gottes Wort sagt uns noch mehr zum Christus, zum Sohn Gottes, der uns gegeben ist. Da steht in Jesaja 9,3, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Und darauf darf ich mich berufen bei meinem Herrn, wenn es schwer wird. Der Stecken des Treibers in mir, der ist zerbrochen worden von dir. Ja, drei Dinge sind es, die hat er zerbrochen. Das Joch, das auf uns lastete, den Stab auf unserer Schulter, der uns geschlagen hat, und den Stecken des Treibers in uns. Und der Name Midian bedeutet übrigens Streit, Zank, Hader. Es ist allerdings bei den meisten eine Frage der Länge ihrer Schulzeit als Jünger Jesu, bis die Sache richtig in ihnen gefestigt ist. Nämlich, dass ich nicht mehr dem Aufwallen meines Innersten allein ausgeliefert bin, sondern in Christus gerettet bin davon und mit David getrost und froh zu meiner Seele sprechen kann: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denn dieses so erstrebenswerte Ziel ist schon hier auf Erden erreichbar. Ja, es ist bereits erreicht, so ist es richtig interpretiert. Es ist geschehen, es ist vollbracht. Und der Herr stellt denen, die an ihn glauben, auch die rechte Therapie vor Augen. Er ist ja derjenige, der ständig sein Auge auf uns gerichtet hat und versprochen hat: Ich will dir den Weg zeigen, den du wählen sollst. Es ist wohl bei den meisten ein längerer Lernprozess. Es geht nicht von heute auf morgen, denn es ist dies eine sehr teure, wertvolle Herzensbildung, die nicht billig angeboten wird. Und das Rezept dazu heißt, und steht in Johannes 8, 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Damit haben wir vier Dinge vor uns, die nicht nur chronologisch aneinanderhängen, und dazu gehört vor allem die wichtige Kausalität. Gottes Wort sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Was ich durch Gottes Gnade zum Glauben kommen durfte, waren da zwei Worte, die mir für den Anfang und für alles Weitere mitgegeben wurden. Erstens, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Bei der Hochzeit zu Kana in Johannes 2 steht es. Und Jesaja 12, 3 war das zweite, und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und das ist für mich, fülle dein Herz und deine Seele mit meinem Wort unablässig, bleibe an meinem Wort, halte im Gedächtnis die gesunden Worte Gottes. Leider habe ich es nicht so unablässig getan, wie ich es hätte tun sollen. Aber was ich geschöpft habe und womit ich von ihm angefüllt wurde, das war alles zur Förderung meiner Jüngerschaft angetan. Alles. Gehört es jetzt nicht auch zu dem alles, was in mir ist? Und es wirkt. In einem geretteten Sünder, es wirkt. Denn dieses alles aus seinem Mund hat mich hingetrieben zu ihm. Immer öfter, immer mehr in die Nähe meines Herrn. Bei all meiner Sündhaftigkeit und in all meinem Versagen, in all meinen Ängsten, immer öfter, immer länger blieb ich zu seinen Füßen. In meinem Zustand, in dem Maß wich auch die Angst, wenn sie in der Seele einschnürend hochkam. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, heißt es weiter. Die Wahrheit, wir wissen, wir, das ist unser Herr, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und so geschieht es dann, dass du aus deiner Selbsttäuschung und Selbstlüge immer mehr herausfindest, hin zu den Füßen der Wahrheit, zu den Füßen deines Herrn. Und du wirst frei. Liebe Geschwister, was wir heute behandelt haben, das erkennt nicht gleich jeder. Viele versuchen sich zu verbessern, immer noch, und unterliegen. Sie kämpfen hartnäckig mit ihren Versuchungen und Sünden und bedenken nicht, dass der Herr allein der rechte Kriegsmann ist. Er allein ist fertig geworden mit deiner Sünde. Wer selber dagegen ankämpft, der geht unter. In der Sünde und in der Angst hat er gewonnen. Und unser einer hat da keinen Sieg über die Sünde. Und über das, was hochkommt in der Seele in schweren Stunden. Denn nur und allein der Christus, das Lamm Gottes, ist um der Sünde willen für uns gestorben und auferstanden. Der Kampf ist des Herrn. Und den Sieg und allen Segen gibt es nur in ihm. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Das heißt Jesus. Und was ihn ausmacht, erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist der vierte Teil dieses herrlich freimachenden Wortes, dieser so sicheren Verheißung Jesu. Die Wahrheit wird euch freimachen von allem Schweren, das in euch ist. Und deshalb können auch wir jetzt froh den so nötigen Befehl erteilen wie David: Lobe doch den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Amen.